Deutschlandfunk Interview.
Deutschland steht am Anfang eines einschneidenden Jahrzehnts. Der neue Klimaminister Robert Habeck hat in dieser Woche skizziert, wie sehr sich das Land in den kommenden Jahren ändern muss, wenn es die Klimaziele tatsächlich erreichen will. Dazu, zu diesen Plänen, gehören auch massenweise Solarparks in der Landschaft und vor allem Windräder. Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister in Bayern, sieht da einiges auf uns zukommen. Das hat er uns gestern Morgen hier an dieser Stelle erklärt.
Ja, natürlich, wenn man jetzt als Süddeutscher nach Norden fährt und fährt durch Windparks mit 50 bis 100 Windrädern, da zuckt man schon mal zusammen. Aber wenn man diese Dinge eben, wie gesagt, nicht direkt vor der Haustür hat und nicht eben 50 bis 100, sondern 2, 3, 4 Windräder an einer Stelle gerne noch im Wald versteckt. Ich bin auch dafür, vermehrt in die Wälder die Dinge reinzustellen. Da sieht man sie nicht so.
Gestern Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk war das Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der stellvertretende Regierungschef, Ministerpräsident in Bayern. Und am Telefon bei uns ist jetzt Gerhard Matzig. Er ist Architekt, Buchautor und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Morgen, Herr Matzig.
Schönen guten Morgen.
Herr Matzig, soll man Windräder tatsächlich im Wald verstecken?
Bei allem Respekt für Hubert Aiwanger, ich halte diese Idee für offensichtlichen Unsinn, denn Windräder sind dort sinnvoll, wo es viel Wind gibt. Und das Schöne an Wäldern, wenn man sich hineinbegibt, ist, dass man dort relativ windgeschützt oft sein kann. Also man kann Windräder nicht wirklich verstecken. Und dieses Wir wollen es verstecken zeigt, glaube ich, ist einfach ein Hinweis darauf, dass wir uns mit der Ästhetik sehr schwer tun.
Warum tun wir uns damit so schwer?
Wir tun uns schwer mit der Ästhetik, weil sie ein erheblicher Eingriff in ein Landschaftsgefüge ist, das kulturell gewachsen ist und weil diese Dynamik sehr schnell voranschreitet. Also der Umbau zu Solarparks und zu Windparks, der geht in einem schnellen Tempo vonstatten. Vielleicht schneller, als wir das gewohnt sind. Wobei man mit dem Unsinn aufräumen muss, dass es überhaupt unberührte Landschaften gibt. Die gibt es seit vielen Jahrhunderten nicht mehr. Denken Sie an Kohleabbau, denken Sie an die Bewirtschaftung, Felder, Äcker, Forstwirtschaft. Denken Sie auch an Atommeiler, Infrastrukturen, Straßen, Brücken, Siedlungen, Gewerbeanlagen. All diese Dinge berühren Landschaft. Der Mensch viele Milliarden in zweistelliger Höhe. Der lebt auf diesem Planeten und natürlich prägt er auch diesen Planeten durch sein Siedlungswesen.
Das heißt, können Sie sich vorstellen, dass wir uns ästhetisch an diese weißen Windräder, die da möglicherweise massenweise irgendwo auf freien Feldern, auf freien Wiesen stehen, dass wir uns an diesen Anblick so gewöhnen können, wie irgendwann an ein Fabrikgebäude aus Backstein aus dem 19. Jahrhundert?
Ja, ich glaube schon. Oder nehmen Sie die Windmühlen in europäischen Landschaften, nicht nur in den Niederlanden. Das war auch sehr landschaftsdominierend einmal. Ich glaube, es ist die Frage, wie gut man solche Anlagen plant. Und da kommt die Landschaftsarchitektur eben ins Spiel. Bisher sind solche Anlagen häufig ohne sozusagen ästhetischen Hintersinn geplant worden, einfach nach rein funktionalen oder auch nach rein wirtschaftlichen Kriterien. Und ich glaube, das hat der Akzeptanz auch nicht gut getan, weil man kann solche Parks richtig anlegen und man kann sie falsch anlegen.
Das müssen Sie uns vielleicht als Architekt etwas genauer erklären. Was kann man da genau richtig und falsch machen?
Also Sie können zum Beispiel die Landschaft falsch deuten. Wenn Sie eine großmaßstäbliche Morphologie haben,
Morphologie?
Das heißt, ein Bild der Natur, also sagen wir große Waldstrukturen, also in einer großen Dimension, Waldzüge. Mhm. Wenn Sie dort plötzlich kleine Anlagen bauen, ist das seltsam. Und umgekehrt, dort muss eine kleinteilige Morphologie haben, also sagen wir eine Abfolge von vielen Feldern, von vielen kleinen Bachläufen, von vielen kleinen die Felder begrenzenden Heckenanlagen und dergleichen. Wenn Sie da plötzlich mit großen Anlagen hineingehen, dann verändern Sie auch wieder den Maßstab. Also Ästhetik hat sehr viel oft mit Proportionallehre zu tun und mit Maßstäblichkeit und mit einer Verträglichkeit, also wie harmonisch fügt man etwas, was man neu baut, in das Bestehende hinein. Das gilt für unsere Städte. Sie können dort ein Haus bauen, das Sie als schön und angenehm empfinden. Und Sie können das Haus auch so bauen, dass es als störend und belästigend und hässlich wahrgenommen wird. Und das gilt auch für die Landschaft.
Jetzt ist das, mein Eindruck ist ja immer, dass sich so etwas im Lauf der Zeit immer sehr deutlich verändert. Welche Rolle spielt das denn, der Gewöhnungseffekt und dass wir möglicherweise mit einer bestimmten Form auch eine bestimmte Zeit immer verbinden und diese Zeit vielleicht auch idealisieren?
Das spielt eine große Rolle, denn unser Schönheitsbegriff ist sozusagen besteht aus zwei Teilen. Das eine ist natürlich, ja, Schönheit entsteht im Auge des Betrachters, sagt man. Also Geschmäcker sind unterschiedlich, man empfindet unterschiedliche Dinge als unterschiedlich schön. Aber es gibt daneben eben, und noch wichtiger, einen kulturell geprägten Schönheitsbegriff, den man durchaus definieren kann. Das sehen Sie zum Beispiel an den idealen Körperbildern. Also seit den 50er Jahren hat sich da doch etwas getan. In den 50er Jahren wurde der ideale Männer- oder Frauenkörper in der Werbung anders definiert als heute. Nehmen Sie die Venus von Willendorf, eine sehr alte kleine Skulptur, die ein ganz andere Ästhetik formuliert, als wir das heute annehmen würden. Das heißt, es gibt schon ein kollektives Schönheitsempfinden und das bildet sich über gewisse Zeiträume heraus. Und das kann auch Windanlagen umfassen, natürlich. Das kann für unsere Zeit stehen.
Wie sieht das denn aus mit den Windanlagen, die wir jetzt zurzeit kennen? Ich habe das schon gesagt, das sind eigentlich fast immer diese weißen Geräte, 100 Meter hoch, durchaus auch höher, 200 Meter hoch, immer mit der gleichen Ästhetik. Kann es auch sein, dass man daran etwas, oder könnte man daran etwas ändern?
Also ja, an Details ja. Im Ganzen können Sie natürlich, ist ein Windrad eben, besteht aus Rotoren, die müssen beweglich sein, um sich vom Wind antreiben zu lassen. Dadurch wird die Energie erzeugt. Und diese Rotoren müssen in einer gewissen Höhe sein. Sie werden also immer ein Windrad als etwas Vertikales erleben. Wobei man auch mal darüber nachdenken kann, wenn unsere Städte in Zukunft vielleicht höher wären, dass man auch den Raum in den Städten, also auf Hochhäusern zum Beispiel, könnte man auch Turbinen installieren. Das gibt es zum Teil auch schon. Es gibt ein Windrad, das zugleich bewohnbar ist in Rotterdam als Studie und als Projekt. Also da tut sich etwas, aber das Prinzip Windrad wird natürlich immer das Gleiche sein. Aber wie Sie das Windrad in der Landschaft positionieren, das hat erhebliche Auswirkungen auf die Frage, wie man das dann, ob man es positiv oder negativ wahrnimmt. Ich glaube schon, dass Windräder als Park, also wie Landschaftsarchitektur eben auch sein kann, wie Landart letztlich, das kann schön sein. Also wenn der Herr Aiwanger sagt, er zuckt da immer zusammen, das würde ich so undifferenziert nicht teilen wollen. Wenn ich Parkanlagen sehe, sehe ich manchmal sehr, sehr schöne Ensembles von Windrädern, die klug in die Landschaft geplant sind und auch ästhetisch für mich einen großen Reiz haben. Und es gibt vereinzelt Windräder, die ich sehe in der Landschaft, die mich auch stören. Also man muss es vielleicht differenzieren und man muss die Fachleute zur Hilfe holen. Das bin jetzt in diesem Fall nicht ich, sondern das sind Landschaftsarchitekten, die können sowas.
Das sind einige interessante Fragen, die da natürlich auf die Politik zukommen. Gerhard Matzig war das, Architekt, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Matzig, vielen Dank, dass Sie uns da Ihren Blick auf diese Situation heute Morgen gegeben haben. Dankeschön.
Sehr gern. Danke.
Ihnen noch einen schönen Tag und schönes Wochenende.